Ja, ich möchte auch noch mit uns einmal zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt vor dein Angesicht, Herr. Herr, wir beten dich an. Herr, so oft verstehen wir deine Wege nicht, wissen nicht, was du tust, wissen nicht, was du machst. Aber wir möchten in diesem ganzen Wirrwarr des Lebens lernen, dir zu vertrauen, unserem allmächtigen Gott. Du hast unser Leben in deiner Hand und in deiner Hand sind wir geborgen. Und das möchten wir noch mehr erkennen, noch mehr erfassen, noch mehr verstehen, besonders in den Zeiten, wo wir keinen Durchblick haben. Besonders in den Zeiten, wo wir deinen Willen nicht verstehen. Besonders in den Zeiten, wo es chaotisch wirkt und unsicher. Herr, du hast immer die volle Kontrolle. Das möchten wir noch mehr erkennen, dir noch mehr vertrauen und glauben. Ich bitte dich, dass du heute durch die Schrift zu uns redest und uns in unserem Herzen ermutigst. Im Namen Jesu. Amen. Ja, Lukas, du hast die Datei von mir. Du musst halt dann immer mitlesen und mitklicken. Und generell möchte ich mich an dieser Stelle an der Technik bei uns bedanken. Danke, dass ihr diesen Dienst macht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand hier vorne steht und was sagen will und moderiert und dieses Headset anbekommt, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Schon alleine, wie ihr von der Technik liebevoll behandelt werdet, das ist so nett. Ja, also man geht da hin und dann setzt man das auf und dann guckt man, passt alles, sitzt alles. Man fühlt sich so geliebt dabei. Also ein wertvoller Dienst von euch da hinten. Also ich bin immer echt gerne bei euch in der Ecke. Dankeschön. Ja. Ich werde heute mit euch, als ich dieses Kapitel gelesen habe, generell war ich in letzter Zeit ein bisschen betrübt, ehrlich gesagt, weil Dinge liefen nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es geplant habe und ist ja nichts Neues im Leben, ne? Das ist mal so im Leben. Ich glaube, daran sollten wir uns eigentlich gewöhnen und sind trotzdem mal wieder schockiert, dass es doch nicht so ist, ne? War ich ein bisschen innerlich betrübt, hatte eigentlich keine Lust auf gar nichts mehr, war jetzt am Freitag und am Samstag bin ich nach Stuttgart gefahren mit dem Zug, wurde dort eingeladen, eine Predigt zu halten und auch zwei Jungs zu taufen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Da haben sich zwei junge Männer, einer 14 Jahre alt, einer 19 Jahre alt, entschieden und dann haben wir sie in einem Fluss getauft und da waren 20, 30 Leute zusammen und da haben wir einfach gute Gemeinschaft gehabt und die sind aus dem Fluss raus. Der eine hat dann geschrien und sich gefreut, endlich habe ich es geschafft und ich bin jetzt getauft und das war sehr motivierend, diese so Vorfreude zu sehen und zu erleben und zu sehen, dass trotz allem Gott immer noch am Arbeiten ist und Menschen für seinen Willen gewinnt. Ich möchte mit euch Apostelgeschichte 27 lesen und wir werden das ganze Kapitel lesen. Das ist mir wichtig in diesen letzten Kapiteln, weil es mir auch darum geht, dass wir ein bisschen die Situation spüren können, erfühlen können und uns damit identifizieren können. Ich konnte mit dem Kapitel erst nichts anfangen, dachte, okay, ist nur rein informativ, interessant, aber nichts daraus zu holen. Und dann habe ich gemerkt, dass es doch sehr, sehr viel interessanter ist, als ich gedacht habe. Und deshalb die Stelle heute, ich werde heute eigentlich mit euch Vers für Vers durchgehen und dann Sachen kommentieren und dann zur gleichen Zeit aber auch gibt es dann halt einen Bereich, wo ich dann halt noch einen Impuls reinsetzen werde, in der Hoffnung, dass er uns ermutigt, uns auch die Augen öffnet und uns auch den richtigen Weg weist, auch im Leben. Also, und ja, ein Vorwort vielleicht dazu. Wir haben ja oft so, besonders wenn wir gerade frisch in den Glauben hineinkommen, haben wir oft so ein idealistisches Bild eigentlich, idealistisches Bild von Gott, so ein irgendwie perfektes Bild, ich bete und Gott erhört und das kann auch sein, dass am Anfang das auch unsere Erfahrung ist. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen und sie hat mir gesagt, am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich gebetet und Gott hat mich sofort erhört, aber jetzt bete ich und passiert nichts. Interessant, wie soll ich jetzt dazu, was soll ich dazu sagen? Ja, du hast nicht genug Glauben, du lebst in der Sünde. Nein, manchmal hört Gebete nicht und lässt Dinge anders laufen, damit wir wachsen, damit wir etwas verstehen und etwas erfahren. Das heißt, wir lernen auch relativ schnell eigentlich in unserem Glaubensleben, auch wenn wir in die Gemeinde kommen, das war bei mir auch so, ich kam in die Gemeinde und habe ein sehr idealistisches Bild von der Gemeinde gehabt. Ich habe gedacht, Gemeinde, das sind alles Menschen, die es kapiert haben. Und ich dagegen habe es lange Zeit nicht kapiert und jetzt gehe ich da hinein und ich habe nur noch Heilige und eine Gemeinde voller Wahrheit, Liebe und Verständnis. Alle Menschen sind perfekt und ich als großer Sünder habe das Privileg, hier zu sein. So ging es mir. Ja, und dann habe ich alle mit großen Augen und Ehrfurcht angeschaut und mit ihnen geredet, Gemeinschaft gehabt, über den Glauben geredet. Ja, und dann hat es aber nicht so lange gedauert und dann wurde mein idealistisches Bild zerstört. Zerstört. Es war plötzlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da gab es Leute da und haben sie gestritten und dann dies und jenes. Ich habe schon gehört, Christen haben sich geprügelt. Der eine saß da beim Lobpreis mit einem blauen Auge. Gab es auch schon. Alles nicht so idealistisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ehrlich gesagt, wenn wir schon in die Schrift hineinschauen, dann merken wir, es war eigentlich nie so idealistisch. Es war immer irgendwie chaotisch und es war so chaotisch, dass du dich sogar selbst gefragt hast, Gott, wo bist du eigentlich in der ganzen Geschichte? Und dann guckst du ein bisschen weiter vielleicht aus unserer Kirche heraus, dann siehst du, es gibt diese Kirche, dann gibt es diese Kirche und die legen ihren Schwerpunkt hierhin, die anderen dahin und alle schreien, sie haben es verstanden. Und du bist als kleiner Mensch da drin, denkst du, ja, was ist denn nun die Wahrheit? Mann Gott, das ist so verwirrend, wo bist du eigentlich in dem ganzen Chaos? Vielleicht gibt es auch Lebenssituationen bei uns. Wir haben eine Situation und irgendwie beten wir für etwas und es passiert nicht, wie wir es erwarten. Und wir haben diese Vorstellung von Gott gehabt, dass es so und so passieren wird. Wir haben vielleicht eine Frau oder einen Mann geheiratet, keine Ahnung. Und wir haben gedacht, oh, es ist die große Liebe. Und dann werden die Augen geöffnet. Und plötzlich, beide sind Christen, beide lieben Jesus. Und Schlägerei, 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 Schlägerei. Was ist los? Gott, wo bist du? Vielleicht, ja, und dann lesen wir von, wir lesen, wie Gott immer wieder Krankheiten heilt. Was ist, wenn plötzlich Krankheiten in unser Leben hineinkommen? Was ist, wenn plötzlich Schicksalsschläge, wie wir es gerade gehört haben, wenn sie in unser Leben hineinkommen? Was ist damit? Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Viele Menschen fragen sich, wenn alte Menschen ins Altersheim kommen, Demenz werden und dort sitzen und sie haben auch sogar ein Leben des Glaubens geführt, mit Gott gelebt und dann, Gott, warum lässt du das eigentlich zu? Warum? Mann, der ist doch nur noch am Leiden dort im Altersheim. Das wäre besser für ihn, wenn er stirbt, als dass er lebt. Gott, warum lässt das zu? Warum lässt das zu, dass ein Mensch in Einsamkeit ist? Warum hast du mit Sünden zu kämpfen? Warum ist das nicht so idealistisch? Du kommst zum Glauben, zack, frei von jeder Sünde und du bist auf dem Wasser laufen die ganze Zeit. Warum nicht? Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Du siehst, ich will frei werden von dieser Sünde. Ich will das nicht mehr tun. Ich will frei werden von dieser Sucht. Gott, wo bist du eigentlich? Warum geht das alles nicht so idyllisch und so romantisch, nostalgisch alles ab? Diese Dinge verwirren uns, diese Dinge verwirren nicht nur uns Gläubige, diese Dinge verwirren auch die Menschen der Welt, die sagen genauso, wenn es einen Gott gibt, wie kann er das zulassen? Warum läuft das nicht alles reibungslos ab? Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Konflikte? Und die Menschheit ist verwirrt, genauso wie ich auch. Ich bin auch verwirrt. Und plötzlich gingen mir die Augen auf, was diese Stelle angeht, die wir gleich lesen werden. Hier geht es eigentlich darum, dass Paulus, der jetzt 2 Jahre lang im Gefängnis war, überlegt euch mal dein Glaubensleben, dein idealistisches Bild von Gott bringt dich ins Gefängnis. 2 Jahre lang bist du im Gefängnis, vergessen, verlassen, keiner interessiert sich für dich. Was würde das mit deinem Gottesbild machen? Wie würdest du anfangen, über Gott zu denken? Würdest du an ihm verzweifeln? Würdest du Gott aufgeben? Würdest du schreien? Würdest du murren und dich gegen ihn wehren? Und das tun wir auch. Und oft tun wir das, weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Wir denken, er ist nur da und er wird uns einfach nur reich beschenken. Wird er tun, am Ende besonders. Sehr reich beschenken. Er wird uns übermassen reich beschenken. Aber auf dieser Erde müssen wir durch tiefe Täler und Höhetäler und Berge und alles Mögliche durchgehen. Das ist etwas, was wir akzeptieren müssen, verstehen müssen, annehmen müssen. So wie Paulus auch. Und ich werde heute auch ein bisschen erzählen, wie seine Herzenshaltung war und wie er durch diese Sachen durchgehen konnte, ohne an Gott zu verzweifeln. Okay, fangen wir an. Also mitlesen, ist das heute groß genug? Ich habe letztes Mal ein Feedback gehört, das war ein bisschen zu klein. Kann man das hinten gut lesen? Sehr gut, okay, für die Zukunft. Auch die Älteren, auch die mit Brille und ohne Brille, auch alles? Wenn nicht, kommt zu mir dann und dann werden wir es nochmal anpassen und noch größer machen. Also, meine Augen werden auch mal schlecht, deshalb, ich habe da volles Verständnis für. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, also aus dem Gefängnis heraus, Paulus hat sich auf den Kaiser berufen und sollte jetzt nach Rom gehen. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, wurden Paulus und einige anderen Gefangenen einem Hauptmann übergeben. Er hieß Julius und gehörte zur sogenannten kaiserlichen Kohorte. Wir gingen an Bord eines Schiffes, damals eine lange Reise, aus Dramyzion, das die Küstenstädte der Provinz Asia anlaufen sollte. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessaloniki, begleitete uns. So fuhren wir ab. Am nächsten Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr entgegenkommen und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Wieder auf See zwang uns ein Gegenwind, im Schutz der Ostküste von Zypern weiterzusegeln. Wir durchfuhren das Meer entlang der Küste von Cilicien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra und Lycien. Also wie gesagt, das war der Teil, den ich super langweilig fand, der aber für mich interessant wurde. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns an Bord. Viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe auf die Höhe von Kindos. Weil wir Kindos wegen des starken Windes aber nicht anlaufen konnten, nahmen wir Kurs auf Kreta. Wir steuerten an Kap Salmone vorbei und segeln dann an der windgeschützten Seite der Insel entlang. Mit großer Mühe erreichten wir so einen Ort namens Kaloi Limenis, nicht weit von der Stadt Lasea entfernt. Inzwischen war geraumte Zeit verflossen, sogar der jüdische Fastentag im Herbst war schon vorüber, weil jetzt die Schifffahrt gefährlich zu werden begann, warnte Paulus die Satzung. Also ich habe mir so ein bisschen diese Schifffahrt vorgestellt und irgendwie hat mich diese ganze Szene auf dem Schiff eigentlich ermutigt oder gezeigt, ja, so ist das Leben. Paulus, ein Mann Gottes, ist genauso mit den anderen Leuten, mit 99% Menschen, die an Gott nicht glauben und er als einziger vielleicht auf diesem Schiff, der an Gott glaubt, aber sein Schicksal ist gleich. Er ist genauso mit ihnen auf diesem Boot und sie entscheiden jetzt über ihn. Paulus, Hände und Füße sind gebunden. Er ist ein Gefangener, er ist ein Unfreiwilliger, er ist unfreiwillig auf dieser Reise. Und dann segeln sie los. Und das hat mich so an menschliche Bemühungen erinnert, dieses ganze Lossegeln. Wir segeln los. Ne? So. Und dann, wir wollen nach Rom. Und dann plötzlich merken wir müssen von einer Stadt und dann müssen wir zu der Stadt. Und dann kommt ein Gegenwind und wir geben uns Mühe und wir ruhen uns dagegen. Und dann plötzlich kommt eine Strömung dagegen. Und ich habe gemerkt, ey, wie oft bin ich in meinen Gedanken, genauso wie diese Segelschifffahrt. Oh, wie oft liege ich nachts im Bett und dann geht's dahin mit meinem Segelschiff und dahin mit meinem Segelschiff und dann versuche ich irgendwas zu lösen und kommt so viel Gegenwind gegen mich. Oh, ich finde, das ist so praktisch, realistisch, versteht ihr? Wir lesen in anderen Stellen immer so Auszüge und wir denken, boah, das war voll idealistisch und voll schön. Ein Wunder nach dem anderen die ganze Zeit passiert. Manchmal, wenn man YouTube-Kanälen folgt, wo Leute auch für Kranke beten und so weiter und so fort. Und natürlich, diese Menschen schneiden ja nur heraus, wo es gewirkt hat, wo Gott eingegriffen hat, wo ein Mensch geheilt worden ist. Und du denkst, boah, bei denen geht das voll ab. Aber 80% der Szenen werden nicht gezeigt. Genauso wie auch unsere Ehen. Unsere Ehen sind ja hier schön, gut, Schätzchen, und so weiter. Ne? Aber im Hintergrund, 80% sehen die Leute nicht. Da geht es mit dem Schiff mal nach da und dann hat man ein Problem und dann muss man dagegen steuern und Schule für junge Leute, Beziehungen, Sorgen, Geldnöte, Kinder. Oh, und ich finde, das ist oft so, das ist alles gar nicht so übernatürlich, das ist supernatürlich. Und deshalb finde ich diese Stelle so ermutigend. Und Paulus ist mittendrin in der ganzen Geschichte. Und das passiert ihm genauso auch. Genauso, er ist mit dabei, er leidet genauso mit diesen Seemännern mit, sein Leben ist genauso, die mühen sich da ab und so weiter und so fort. Gemeindeleben ist ja auch nicht so rosig, oder? Wir starten, wir glauben an Jesus, wir machen einen Gottesdienst, die Bude ist voll, alle bekehren sich. Oh, wo sind denn die Leute, die sich bekehren? Wo sind die Menschen, die mit Gott leben? Ach, in der Gemeinde, da fehlt ja Hingabe und der ist so und die ist so und das ist so und das könnte man besser machen. Voll gut, oder? Das ist Realität. Das müssen wir akzeptieren. So ist es. Und trotzdem ist Gott in Kontrolle der ganzen Situation. Das werden wir gleich lesen. Das ist alles noch in Gottes Hand. Besonders wenn wir die Offenbarung lesen, dann sehen wir alles plötzlich, alles, was in der Menschheitsgeschichte passiert, plötzlich alles ein Happy End hat. Und dass Gott in dem ganzen Chaos, den wir haben, ganzen Morden und Kriegen und alles Mögliche, dass Gott souverän ist und die Kontrolle hat über die Geschichte der Menschheit. Über mein Leben auch. Ich bin als Missionar nach Finnland gegangen und dann werde ich ganz Finnland evangelisieren. Ich weiß auf mein Gebet, hey, ich werde nicht aus diesem Land herausgehen, bis du ganz Finnland errettet hast. Ich bin in Deutschland jetzt und ich weiß nicht genau, wie viele Menschen durch mich zum Glauben gekommen sind in Finnland. Das ist Realität. Und irgendwie hat mich diese Segelreise hier voll abgeholt. Ich dachte, ja, das ist so. So ist mein Leben. Das ist so. Und das, der Paulus erlebt das gerade hier auch. Das ist nicht der übermächtige Paulus jetzt hier, von dem man sein Schweißtuch abgenommen hat und dann auf Kranke gelegt hat und sie wurden geheilt. Nein, es ist einfach nur Paulus hier, ein Diener Gottes, ein Mann Gottes, der mit Menschen zusammengeworfen wird und ihr Schicksal mit ihnen teilt. Und das ist wichtig, dass wir das Schicksal mit unseren Mitmenschen dieser Welt teilen, damit wir sie fühlen können, spüren können, ihre Ängste verstehen können. Das ist wichtig. Gott will uns nicht aussondern, dass wir auf einer Insel leben, dass wir unsere Community haben und nichts mehr mit der Welt zu tun haben und gar kein Mitverständnis haben für die Menschen. Er will, dass wir dabei sind, aber anders dabei sind. Und dazu kommen wir gleich. Und hier Paulus, er hat schon einen inneren Eindruck. Wir wissen nicht genau, hat er logisch überlegt? War er einfach gebildeter als alle anderen? Hat er vielleicht im Gebet irgendwas gehört? Auf jeden Fall sagt er zu ihnen in Vers 10, Männer, sagt er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen. Wenn wir die Reise fortsetzen, wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben. Und so sind die Menschen. Wenn die Menschen von ihrer Kraft, von ihrem Willen überzeugten, machen sie Vers 11. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann, dem Schiffseigner, mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte auf Paulus nicht gehört. Und hier ist eine erste Lektion für uns alle. Das heißt nicht, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dass alle auf dich hören werden. Du kannst voll Heiligen Geist sein und werden Menschen trotzdem sagen, nee, sorry, das kann ich nicht annehmen. Das gehört dazu, haben wir bei Jesus auch gesehen. Und hier macht der Hauptmann Folgendes, er schenkt dem Steuermann und dem Schiffseigner mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Das hätte ich auch gemacht. Und wisst ihr was, sie machen das ganz oft sogar. Wir haben innere Eindrücke von Gott, Gott spricht zu uns. Oder wenn wir selbst hörunfähig sind für die Stimme Gottes, dann sollten wir eigentlich auf jemanden hören, der hörfähig ist, auf seinen Rat hören. Machen wir aber oft nicht, besonders in der heutigen Zeit, denn wir machen Folgendes in der heutigen Zeit. Wir geben ein www.google.de und dann hören wir darauf, was wir da hören. Wir hören uns die menschliche Weisheit an, die menschliche Intelligenz und versuchen das an alles umzusetzen. Wir vertrauen nicht auf Gott, wir vertrauen nicht auf sein Wort, wir vertrauen nicht auf den, der vor mir steht, weil du denkst, was hat der für eine Ahnung? Ich kenne das. Ich bin auch so ein Mensch. Naja, und außerdem geht es weiter. Vers 12. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht geeignet. So sprach sich die ganze Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu steigen. Hier sehen wir eine Mehrheit. Das heißt, es gibt eine Überzeugung in der Mehrheit. Wir haben es mit allen durchgesprochen, alle sind dafür. Und trotzdem kann das komplett falsch sein. Das ist das Interessante. Gott ist anders als wir Menschen. Wir denken mal Mehrheiten. Es gibt so in Deutschland auch gewisse Mehrheitsdiktaturen mittlerweile. Das heißt, du kannst nicht mal deine eigene Meinung haben, wenn die Mehrheit das so, obwohl es kein Gesetz dagegen gibt, aber die Mehrheit findet das schlecht, dann traust du dich nicht mehr zu sagen. Das haben wir in Corona-Zeiten erlebt mit Impfen und Nicht-Impfen. Da haben alle fast geschwiegen. Der eine hat Angst gehabt zu sagen, ich habe mich impfen lassen. Der andere hat gesagt, ich habe Angst gehabt zu sagen, ich habe mich nicht impfen lassen. Wir hatten Angst vor der Meinungsdiktatur, von dem, was die Medien uns dann aufs Herz legen. Aber auf die Stimme Gottes hören, das ist immer noch dran. Wir wissen nicht genau, ob Paulus hier einen Eindruck hatte oder nicht. Auf jeden Fall, es verzögert sich alles und dadurch kommen sie nicht so gut durch und jetzt müssen sie überwintern. Vers 13. Als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Manchmal haben wir auch in unseren Wegen Glück. Plötzlich öffnet sich eine Tür und wir spüren einen leichten Wind und wir denken, ja, wir haben Glück, es klappt, es klappt. Hoffnung geht nach oben. Das erleben wir. Es ist gut, dass wir es auch haben im Leben. Dann meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker und segeln so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch kurz darauf brach von den Bergen der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Eurakylon. Und riss das Schiff mit. Oh, und die ganze Hoffnung ist wieder weg. Ich dachte, es wird funktionieren. Paulus ist auch auf diesem Schiff. Paulus wollte auch festes Land unter seinen Füßen haben. Seine Hoffnung war auch dahin. Er war mit dabei. Und kurz davor kommt irgendetwas und es läuft alles ganz anders wie geplant. Und dann sind sie wieder am Kämpfen. Im Schutz der kleinen Insel Kauda gelang es uns mit großer Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Bord zu ziehen. Dann sicherten die Leute das Schiff, indem sie Tau an dem Rumpf spannten. Das waren ihre Strategien. Wir möchten Tau um den Rumpf spannen, weil sie fürchteten, aus Furcht heraus in die Syrte verschlagen zu werden. Brachten sie einen Treibanker aus und ließen das Schiff treiben. Und weil der Sturm uns so stark zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Das, was sie eigentlich retten wollten, das, was sie eigentlich erhalten wollten, mussten sie jetzt aufgeben. Und so ist es auch oft bei uns in unserem Leben. Wir müssen aufgeben an dem, was wir festgehalten haben. Das, was wir mit uns mitgeschleppt haben, diese Lasten, diese Dinge, die wir so für wertvoll erhalten, plötzlich geht es um unsere Seele, um unser Leben. Sie werfen das über Bord. Tagelang, Vers 19. Und an jenen Tagen später warfen sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig über Bord. Das, was ihnen zum Leben wichtig war, was sie brauchten, um das Schiff zu steuern, auch das warfen sie über Bord, um das Schiff zu erleichtern. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Und Paulus ist mit dabei. Der Mann Gottes ist mit dabei. Und die kamen sogar an den Punkt, wo die Hoffnung, so Hoffnungslosigkeit so stark geworden ist, dass sie dann in Vers 21, niemand wollte mehr essen. Sie hatten zu essen, werden wir gleich lesen. Aber niemand wollte mehr essen. Kennt ihr das auch? Du liegst im Bett, du denkst über alles nach. Und plötzlich schmeckt dir diese Speise nicht. Und du willst nicht mehr das machen und das machen. Das war der Zustand ihrer eigenen Anstrengung, ihrer eigenen Fähigkeit. Und jetzt kommt etwas. Und jetzt kommt der große Unterschied zwischen den 99% der Männer dort und dem einen Prozent, wenn es 100 sind. Da erhob sich Paulus und sagte, ihr Männer, jetzt kommt die Stimme. Wann kommt diese Stimme? Da, wo keine Hoffnung mehr da ist, plötzlich kommt die Stimme von Paulus zu den Menschen und er spricht plötzlich nicht Worte der Zerstörung. Naja, gut, ein bisschen, ja, er sagte ja schon etwas. Er sagte, ich mag das bei meinen Kindern, ne? So, wenn du irgendwas gesagt hast zu deinen Kindern, ne? Und dann haben sie auf dich nicht gehört. Und dann guckst du sie nur so an und dann sagst du es trotzdem. Habe ich es ja nicht gesagt. Ich liebe das. Aber nicht so sehr, für sie nicht, weil natürlich sie leiden jetzt, ne, weil sie nicht gehört haben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist manchmal die Sprache, die wir auch wirklich verstehen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Liebe Kinder, übrigens ein starker Hinweis an euch. Wenn ihr nicht hören wollt, müsst ihr fühlen. Aber manchmal müssen wir leider fühlen, damit wir die Eltern verstehen können. Das gehört auch dazu. Deshalb ist es in Ordnung. Mach weiter so. Und dann sagt er hier, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Und wisst ihr, was Gott jetzt macht? Diese Männer haben auf ihre Hoffnung, auf ihr Wissen, auf ihre Intelligenz, auf ihre Fähigkeiten vertraut. Und dann wird das im Laufe der Reise zerstört. Und jetzt sind sie offen. Und jetzt sind sie mehr offen, als sie davor waren. Plötzlich gewinnt der Paulus an Stimme. Und Gott macht den Paulus groß. Und warum macht das Gott? Damit der Paulus im Recht ist? Ha, habe ich es euch gesagt? Und dann so. War das der Grund? Nein. Vers 22. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren. Menschen treffen falsche Entscheidungen. Sie hören nicht auf die geistlichen Menschen, in diesem Fall. Sie hören nicht auf die Schrift, so ist es in unserem Fall. Oder aufeinander, wenn wir uns gegenseitig ermahnen und beraten. Und dann kommen wir in den Punkt, wo wir den Mut verlieren, hoffnungslos werden. Und Gott wirkt trotzdem da hinein und verdammt uns nicht. Und solange wir leben, solange wir atmen, möchte Gott uns Mut zusprechen. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner wird von euch umkommen. Nur das Schiff wird verloren gehen. Klare Anweisung. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel zu mir, des Gottes, dem ich gehöre. Ich bin sein Eigentum und dem ich diene. Und er sagte zu mir, Paulus, du musst dich nicht fürchten. Interessant, der Engel erscheint nicht den 99%, der Engel erscheint dem Paulus. Und das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der Gott in seinem Leben hat und einem Menschen, der Gott nicht hat. Die erleben beide das Gleiche. Sie haben auch mit Furcht zu kämpfen. Doch dieser hat hier Gott bei der Seite, bei dem er Zuflucht suchen kann, bei dem er Ermutigung bekommen kann. Und Gott wirkt, er offenbart sich dem Paulus hier. Er sendet sogar einen Engel, um eine besondere, starke Ermutigung zu geben. Und wisst ihr, was Gott sagt hier in diesem Moment? Er sagt, siehst du dieses ganze Chaos hier? Und ich bin mitten dabei. Ich habe alles im Griff. Aber es wirkt so unkontrolliert und chaotisch. Und wisst ihr was? Und das ist genauso auch in deinem Leben. Das wirst du immer erst im Nachhinein erkennen. Du wirst es nie davor erkennen. Immer im Nachhinein, wenn du zurückblickst, dann wirst du denken, ach ja, Gott hat damals mich durchgeführt. Aber Paulus hier schon klammert sich an Gott, klammert sich an sein Wort. Wie oft haben heilige Männer die Stimme des Engels in Frage gestellt? Woher soll ich denn wissen, dass das passieren wird? Ja, der Vater von Johannes, stumm. Paulus aber nicht. Paulus vertraute dieser Erscheinung, er vertraute diesem Engel, er vertraute der Nachricht Gottes und stand auf in der Situation der Hoffnungslosigkeit, steht da mutig und sagt, ich ermahne euch. Sagt nicht, hey, es wird schon alles gut, ne? So, das wäre ich. Ja, so, er steht auf und ich ermahne euch, habt Mut. Och, stark, mutig. Gott macht uns stark. Gott gibt uns Kraft. Diese Kraft für die Seele, trotz solch einer Situation, trotz dessen, dass wir Sterne und Sonne nicht sehen können, trotz Finsternis, mutig dagegen zu stehen und sagen, ich ermahne euch. Wir können Anker werden für andere Menschen. Eine Unterstützung werden für andere Menschen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Da lese ich kurz aus Korinther vor. Und das ist etwas, was wir, darüber müssen wir echt, das müssen wir in uns verinnerlichen. Das ist mir auch klar geworden. In dem Moment, und ich glaube, es ist nicht nur für Christen, es ist auch für Nichtchristen gedacht eigentlich. Wir gehören eigentlich nicht uns selber. Der Mensch ohne Gott sagt, ich mache alles, was ich will. Und der geistliche Mensch sagt, ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben, ich gehöre nicht mir, sondern ich gehöre Gott und ich stelle mein Leben ihm zur Verfügung. Und wisst ihr was, in dem Moment, wo du das aussprichst, in dem Moment, wo du Gott nachfolgst, dann wird Gott dein Leben nicht so führen, dass es nur am besten für dich ist, sondern Gott wird dein Leben nehmen und er wird es benutzen, dass es zum Besten auch für andere ist. Paulus ist hier nicht für seinen eigenen Glauben. Er glaubt doch schon, er ist fest, er ist errettet. Er weiß, wenn ich heute ins Wasser springe und ertrinke, ich gehe zum Vater. Halleluja, bitte. Da muss ich nicht von Römer und muss ich gefoltert werden, alles möglich und so weiter. Er hat diese feste Zuversicht, aber er ist auf diesem Schiff für diese Männer. Gott sagt, du musst nach Rom, aber auf dem Weg sollst du Menschen ein Zeugnis sein. Wisst ihr was? Gott lässt dich leiden und Gott lässt dich in Situationen hineinkommen. Nicht um deinetwillen alleine. Kann sein, dass es manchmal wegen dir ist, dass du was lernst, dass ich was lerne. Aber ganz oft auch, und das müssen wir kapieren, ist unser Leben auch für andere da. Ich gehe in die Gemeinde nicht nur, um selber zu profitieren. Ich gehe in die Gemeinde, damit jemand anders durch mein Leben, mein Zeugnis, meine Erfahrung profitieren kann. Das ist wichtig. Und Paulus sagt in 2. Korinther, er sagte immer, 2. Korinther 4, Vers 10 bis 12, sagt er, immer und überall, das ist sein Erleben, tragen wir, Diener, das Sterben von Jesus an unserem Körper umher. Damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Wir kommen auch in Leidenssituationen, damit das Leben Jesu rauskommen kann und Menschen den lebendigen Gott treffen können. Und dazu müssen wir manchmal leiden. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper offenbar wird. Und jetzt sagt er einen Satz, der mein Herz sehr bewegt hat. So wirkt nun also der Tod in uns. Wir profitieren gar nicht davon. Im Gegenteil, wir sind am Verrecken. Das Leben aber in euch. Es kann sein, dass du in den Gottesdienst kommst, dass du in die Gemeinde kommst. Und für dich war das der reinste Tod. Diese Gemeinde ist der reinste Tod für mich. So ist vielleicht dein Empfinden. Aber du machst es trotzdem, damit andere Leute das Leben bekommen durch dich. Versteht ihr? Nicht nur für uns selbst, nicht nur wie der Egoismus das heute lehrt und uns alles einbläut. Nein, wir dürfen mitleiden, damit andere Menschen durch unsere Leiden Jesus erkennen können. Aber beim Predigen auch, ich gehe mal, meine Herzhaltung, ich gehe jetzt sterben her. Das ist nicht einfach. Mit Menschen reden ist, oh, das ist ein Gespräch, das ist schwer, wie oh, sterben. Oh, eigentlich habe ich keine Lust, da jetzt zu helfen. Sterben, damit in mir der Tod wirkt, aber in dem anderen Menschen das Leben. Haben wir diese Perspektive, diese Denkweise des Paulus, nicht nur von Paulus, sondern von Jesus auch in unserem Leben. Jesus selber ist auf diese Erde gekommen, damit ich profitieren kann, damit ich leben kann, damit ich frei werden kann von Schuld und Sünde. Das ist das Vorbild, das Beispiel, das er uns gesetzt hat. Und wir sehen, dass der Paulus das aufgeschnappt hat. Und weil Paulus diese Herzenshaltung hat, murrt er nicht, jammert er nicht, beschwert er sich nicht, sondern im Gegenteil. Statt an Gott zu zweifeln und zu hadern, sagt er, liebe Brüder oder Männer, ich ermahne euch, seid guten Mutes. Habt also Mut, Männer, Vers 25. Ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er mir sagen ließ. Und er hat bestimmt, dass wir an einer Insel stranden. All das gehört zu Gottes Plan dazu. Das gehört zu Gottes Plan, dass irgendwie das Schiff da was passiert und dann gehen sie ins Wasser und dann landen sie und Paulus liegt da am Strand und liegt da und weiß, das ist der Wille Gottes. Aber es hat sich gar nicht so angefühlt. Es war schrecklich. Und wie oft habe ich das gehört von Menschen, die ins Krankenhaus gekommen sind. Ja, ein Prediger, ein Heilungsprediger, der für andere Menschen betet und sie werden gesund und zumindest das, was man sieht. Und eines Tages passiert ihm selber was. Und er hat irgendwas am Knie oder am Bein, kann mich nicht erinnern, und dann betet er dafür und es wird nicht geheilt. Er so, was soll das? 10.000 Menschen werden geheilt und mein Knie wird jetzt nicht geheilt. Und dann muss er ins Krankenhaus. Der muss sich operieren lassen. Das ist wie ein Rot. Was soll das? Und dann im Krankenhaus trifft er dann diese Schwester. Und plötzlich hat er ein Gespräch mit ihr. Und dann wird diese Frau im Glauben ermutigt oder kommt zum Glauben und so weiter und so fort. Ein anderer Mann, gerade jetzt in Amerika, ein Mann, der sehr begeistert für Jesus unterwegs ist, der nur Gutes gemacht hat, das Evangelium verkündigt hat. Und er wurde jetzt in Amerika verhaftet wegen illegalen Waffenschmuggels. Ist er ins Gefängnis gekommen und er ist im Gefängnis, er ist jetzt 40 Tage im Gefängnis, von seiner Familie getrennt, teilweise isolationshaft, schwer behandelt und er versteht nicht warum. Und dort trifft er plötzlich Menschen. Und dann sagt der eine, ich habe die ganze Zeit gebetet, dass irgendjemand kommt und mich in meiner Schrifterkenntnis weiterbringen kann. Ja, Gott wird manchmal dein Leben, mein Leben dazu gebrauchen, dass es nicht gut ist, damit andere Menschen Leben durch dich empfangen können. Wir leben nicht nur für uns selber und das muss uns mehr und mehr bewusst werden. Nicht nur profitieren, sondern auch sterben, damit andere durch mich profitieren können. Und das ist das Gleiche, was Jesus auch getan hat. Das ist eine Jesus-Ähnlichkeit. Wir beten immer, Herr, mache mich dir ähnlich. Ja, was meinen wir eigentlich damit? Mach mich dir ähnlich. Ja, dass ich auch leiden kann und andere errettet werden können. Mache mich dir ähnlich. Jetzt lese ich es noch durch. In der 14. Nacht, als wir auf dem Adriatischen Meer, es ging weiter, 14 Nächte sind vergangen, dahin trieben, merkten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir uns der Küste näherten, wieder Hoffnung. Sie warfen das Lot aus, Massen, Wassertiefen, sie haben abgecheckt, 37 Meter. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und kamen auf 28 Meter. Oh, wir nähern uns Land. Und plötzlich hatten sie Angst gehabt, Hoffnung und dann wieder Angst, weil sie nun fürchteten, auf Klippen aufzulaufen, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sich den Tag herbei, das Licht, damit sie endlich sehen können, was passiert. Dann aber machten sie einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen, unter dem Vorwand auch vom Bug aus Anker auszubringen, ließen sie das Beiboot ins Wasser hinab. Da warnte Paulus, jetzt ist das spannend. Am Anfang, was die Schiffsfachleute sagen, wird darauf gehört plötzlich, da warnte Paulus dem Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beiboots und ließen es wegtreiben. Das Wort Gottes hat in ihnen Macht gewonnen. Durch einen Mann, der zu ihnen redete. Und so ist es auch in unserem Leben. Erst dann, wenn wir hoffnungslos sind, dann werden wir hellhörig und können das Wort Gottes wahrnehmen. Und dann riskieren wir es, probieren wir es, wir folgen, weil wir haben keine andere Hoffnung mehr. Und dann erleben wir etwas. 33. Kurz vor Tagesanbruch redete Paulus allen zu, unbedingt noch etwas zu essen. Sie waren so hoffnungslos. Das heißt, sie hatten Essen, sie hätten essen können. Aber sie hatten keinen Bock darauf. Ihr wartet nun schon 14 Tage auf Rettung, sagt er, und habt die ganze Zeit nichts weiter zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch jetzt dringend, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, weil das zu eurer Rettung gehört. Sogar das hat er als Offenbarung in seinem Herzen gehabt. Die müssen jetzt essen, denn wenn sie später dann ins Wasser gespült werden, brauchen sie die Kraft. Es wird nämlich keinem von euch nur ein Haar vom Kopf verloren gehen. Übrigens, das ist hier ein Spruch, ist mir bewusst geworden, die haben sicherlich Haare verloren in dieser Zeit. Das heißt aber, dass sie nicht sterben werden. Mit diesen Worten nahm Paulus Brot und jetzt macht er Folgendes. Davor hat man ihm kein Gehör geschenkt und jetzt nimmt Paulus Brot. Dank Gott vor allen Augen dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Und alle sehen diesen Mann, alle sind hoffnungslos. Und dieser Mann hat Hoffnung, weil er den lebendigen Gott hat. Weil er sich in Gott stärken kann, weil Gott ihn tröstet und ermutigt. Das ist der große Unterschied. Wir haben genauso Angst, wie alle anderen auch. Aber unser Aber endet mit Gott. Und dann ist er halt dann vor ihnen. Und da fassten alle neuen Mut und fingen an, auch ebenfalls zu essen. Wir waren insgesamt 276 Personen an Bord. Als sich alle satt gegessen hatten, schütteten sie die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Als es dann endlich Tag wurde, sahen die Seeleute eine unbekannte Küste vor sich. Doch als sie eine Bucht mit flachem Strand entdeckten, wollten sie das Schiff dort auf Grund laufen lassen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Gleichzeitig lösten sie die Taue, mit denen sie die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatten, und hissten das Vorsegel. Als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Dabei gerieten sie aber auf ein Sandrücken und liefen auf Grund. Der Bug rammte sich so fest, dass das Schiff nicht wieder flott zu machen war und das Heck unter der Wucht der Wellen zerschlagen wurde. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen konnte. Das mussten sie machen. Das mussten die Soldaten machen. Wenn es dazu gekommen ist, dass sie fliehen konnten, mussten sie sie töten. Sonst mussten die Soldaten dann gefoltert und getötet werden. Aber der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, Sympathie ist gestiegen, verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, als Erste über Bord zu springen und sich an Land zu retten. Die anderen sollten auf Planken und Wrackteilen folgen und tatsächlich konnten sich alle an Land retten. Gott unterstützte das Wort, welches Paulus zu den Menschen gesprochen hatte. Er stand dahinter und in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Gewirbel war Gott komplett in Kontrolle. Und vielleicht geht es dir auch gerade so in deinem Leben, in deiner jetzigen Situation. Und ich möchte dir Folgendes sagen, auch wenn es komplett hoffnungslos aussieht, Gott ist in Control. Er hat Kontrolle. Vertraue ihm in diesen Zeiten. Wenn du hoffnungslos bist und Zweifel hast, dann wirf dich noch mehr auf ihn und auf seine Worte. Und du wirst sehen, alles, was er sagt, es wird wohl gelingen. Vielleicht nicht in dem Moment, aber im Nachhinein wirst du es erkennen. Und hier noch ein Vers von Paulus, sagt er hier, das alles geschieht für euch, also in dem gleichen Kapitel, so wirkt nun also der Tod in uns, das Leben aber in euch. Das alles aber geschieht für euch, sagt er hier, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zu ihrer Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, wenn unser äußerliches Leben aufgerieben wird, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Dieses Leben, was wir haben, ist innerlich. Dazu ist Jesus gestorben, dieses Leben in uns hineinzubringen, um uns innerlich immer wieder zu erneuern, auch wenn es äußerlich nicht so gut aussieht. Und dann sagt er, denn diese kleine Last, die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches Gewicht an Herrlichkeit. Uns, jetzt zeigt er, wie er alles durchhalten kann, die wir nicht auf das Sichtbare starren, schauen, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Wir vertrauen dem unsichtbaren Gott. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Amen. Ich bete mit uns zusammen. Unser himmlischer Vater, Herr, das ist für mich auch persönlich ein Augenöffner gewesen. Ich danke dir für diese Schiffsreise des Paulus und der Gefangenen. Danke, dass wir sehen konnten, wie sie hin und her geworfen worden sind die ganze Zeit. Aber dass du immer noch komplett in Kontrolle warst, Kontrolle gehabt hast. Und du hast immer noch deinen Plan gehabt, Herr. Herr, wir möchten lernen, in solchen Zeiten, Herr, dir zu vertrauen. Nicht gegen dich zu schreien, nicht gegen dich zu klagen, sondern in diesen Zeiten an dir festzuhalten. Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Danke, Herr, dafür. Im Namen Jesu. Amen.